Es war ein denkwürdiges Ereignis damals 2007, als Steve Jobs vor die Hardcore-Fans seiner Firma Apple getreten ist, um etwas Neues vorzustellen.
An iPod, a phone,
ein Musikabspielgerät, ein Telefon und ein Internetzugang. Musikabspielgerät, Telefon und ein Internetzugang. Das sind nicht drei verschiedene Geräte, sondern ein Gerät, hat er damals gesagt. Und die Anhänger des Apple-Gründers haben damals erst ziemlich langsam verstanden, worum es geht, nämlich schlicht und einfach ein Smartphone. Ja, erfunden hat es Apple nicht, aber vielleicht das erste Mal wirklich einfach zu bedienen gemacht. Heute sind Smartphones nicht mehr wegzudenken. Solche großen Innovationen, Computer, Smartphone, mRNA-Impfstoffe, bevor solche Ideen in uns oder in unserer Hosentasche landen, ja, müssen sie erst erfunden werden. Und da, bei der Innovationskraft, da scheint es immer langsamer voranzugehen, könnte man zumindest aus einer Studie schließen, die diese Woche veröffentlicht worden ist. Anna Dannecker mit den Einzelheiten.
Hier sind Lederhose und Laptop eine Symbiose eingegangen.
Laptop und Lederhose, das ist genau das, was wir tragen wollen.
Leberkäse und Laser, Gigabit und Gamsbad, WLAN und Weißbier und die Experten sagen sogar Raumfahrt und Rosenkranz.
Traditionell, aber trotzdem innovativ. Hightech. Nicht nur in der bayerischen Politik brüstet man sich gern mit der Innovationskraft, mit neuen technologischen oder wissenschaftlichen Errungenschaften, erklärt Sebastian Pfotenhauer, Professor für Innovationsforschung an der TU München.
Das Standardnarrativ bleibt weiterhin, dass in einer Wissensgesellschaft, in einer Innovationsgesellschaft wir prinzipiell erstmal mehr Wissen wollen, mehr Innovation wollen, dass das zu mehr Wohlstand führt, zu besseren Gesellschaften, zu besseren Lebensbedingungen, zu mehr Wettbewerbsfähigkeit.
Doch wissenschaftliche Erkenntnis und Erfindungen werden immer weniger innovativ. Das haben zumindest US-amerikanische Innovationsforscher bei der Analyse von über 25 Millionen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und fast 4 Millionen Patenten festgestellt. Studienautor Michael Park.
Überraschend war, dass der Rückgang an disruptiver Innovation in allen großen Feldern von Wissenschaft und Technik aufgetreten ist.
Als disruptive Erkenntnisse gelten solche, die ganze Wissensfelder revolutionieren, wie etwa die Entdeckung der DNA-Doppelhelix oder das Patent für den Google-Suchalgorithmus. Und die treten nach Analyse von Michael Park weniger häufig auf als noch vor zum Beispiel 70 Jahren. Er macht es unter anderem daran fest, wie häufig neue Veröffentlichungen oder Patente alte verdrängen. Heutzutage gibt es diese Disruptionen zwar immer noch, der Großteil der Forschung und Innovation konzentriert sich aber darauf, schon bestehende Erkenntnisse zu vertiefen. Auch wenn man sich das etwa in den 50ern vielleicht mal anders erhofft hatte, meint Innovationsforscher Sebastian Pfotenhauer.
Wo wir sagen, wir wollten fliegende Autos oder wir wollten eine Mondbasis und irgendwie auf dem Mond wohnen. Und gleichzeitig ist das, was wir jetzt kriegen von Innovation im Moment, das nächste iPhone mit 3 Kameralinsen statt 2 oder eine slightly funkier Dating-App oder sowas. Ja, also diese ganz großen Würfe, Entwürfe sind vielleicht ein bisschen weiter weggerückt.
US-Forscher Michael Parker begründet das unter anderem mit der sogenannten Last des Wissens, die auf den Forschenden liegt.
Weil Wissenschaftler und Erfinder immer mehr wissen müssen, führt das dazu, dass sie einen immer kleineren Teil des existierenden Wissens nutzen und so weniger disruptive Erkenntnisse produzieren.
Dem würde Innovationsforscher Sebastian Pfotenhauer nicht unbedingt zustimmen. Er argumentiert, es liegt auch an den Arbeitsbedingungen für Forschende. Denn die haben oft unsichere und befristete Anstellungen und müssen häufig bestimmten Routinen folgen.
Wir sind alle dazu angehalten, mehr zu publizieren. Wir sind alle dazu angehalten, Drittmittel einzuwerben über Projekte. Und die sind typischerweise sehr standardisiert. Das heißt, die sind immer so Größenordnung 3 bis 4 Jahre. Man muss vorher sagen, genau und das werde ich dann erreicht haben. Und das ist auch machbar. Und das ändert natürlich die Art und Weise, wie wir an Wissenschaft rangehen.
Die Konzentration auf das Planbare muss kein riesiges Problem sein, meint auch Innovationsforscher Michael Park. Zum Beispiel beim Klimawandel, eine der gesellschaftlichen Herausforderungen. Wenn alte Technologien umorganisiert werden, etwa Elektroauto-Sharing oder viele neue Radwege, kommt eine Gesellschaft auch weiter. Aber bei vielen bleibt eben die Hoffnung.
Wir brauchen wahrscheinlich disruptive Technologien, um mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen.
Und oft sind es auch die alten Durchbrüche, wie etwa die Photovoltaik, die dann Stück für Stück verbessert werden und so langsam dazu beitragen, große gesellschaftliche Herausforderungen wie dem Klimawandel zu begegnen.
Disruptive Innovationen, also einfach Ideen, die vorher keiner wirklich auf dem Schirm gehabt hat, die brauchen wir, haben wir gehört, vor allem auch, um die wirklich großen Probleme auf der Welt zu lösen. Aber die Frage ist, kann man solche Innovationen planen oder kann man die sogar erzwingen? Die Bundesregierung zumindest hat dafür vor 3 Jahren eine Agentur gegründet, um solchen wichtigen Innovationen auf die Sprünge zu helfen. Und den Leiter, Rafael Laguna, konnte ich heute am Rande der Digital Life Design Konferenz in München fragen, was ist denn für ihn innovativ?
Also sicher eine, die auch Gott sei Dank mal in Deutschland stattgefunden hat, ist mRNA-Wirkstoffe, ne, dass wir in Rekordzeiten einen Impfstoff entwickeln konnten, der den Krankheitsverlauf eingedämmt hat und uns eigentlich die Freiheit zurückgegeben hat. Das ist schon fast selbstverständlich, aber es ist keineswegs selbstverständlich, dass das passiert ist. Also ohne die Technologie wird es uns jetzt nicht so gut gehen mit dieser Pandemie. Das war schon wirklich sehr großartig. Ich meine, Innovationen sind immer so, dass sie dann zur Normalität werden und fast langweilig werden. Trotzdem, wenn man sich den Fortschritt in Smartphones mal anschaut, was da passiert ist, wie die vor 15 Jahren waren und wie die jetzt sind, schauen Sie sich einfach die Fotos an, die Sie damit machen. Da ist schon dramatisch viel passiert. Aber es kommt der nächste Sprung. Wahrscheinlich haben wir in 2-3 Jahren eine Brille auf und holen das Ding gar nicht mehr aus der Tasche.
Agentur für Sprunginnovation. Das heißt, das Rezept, Innovationen oder Sprunginnovationen wirklich zu ermöglichen, ist nur die richtige Umgebung und genügend Geld zu schaffen?
Geld, Kontakte, Teamvervollständigung, also aktive Inkubation, Verständnis, ne, für die Probleme, aber auch für die Typen Mensch, die man da hat. Ne, die sind nicht immer ganz so von der Stange. Ne, und denen einem zu Hause zu geben, indem sie ihre revolutionären Ideen in die Tat umsetzen können, das ist unsere Aufgabe.
Braucht man nicht eigentlich gerade Leute, die rumspinnen, die gegen den Strich bürsten oder wo die meisten sagen, ganz ehrlich, das ist Schmarrn, das wird nie funktionieren?
Jetzt hat der Einstein mal gesagt, wenn etwas nicht ein bisschen verrückt klingt, ist es wahrscheinlich schon keine Innovation. Und ja, Leute, die für ihre Sache brennen und sich für nichts anderes interessieren, so Nerds, ne, nennen wir die ja auch gerne, die sind schon ein bisschen komisch. Die haben, wenn sie ihr Interesse früh gefunden haben, auch oft kein gutes Abitur oder so gemacht, wenn sie überhaupt einen Schulabschluss haben, haben häufig das Studium abgebrochen. Das kennen wir von all den Gründern von Musk bis Jobs und Gates, die haben alle ihr Studium nicht beendet, weil die einfach keinen Bock auf die anderen Themen hatten. Dann, wenn dir jedes Mal einer sagt, du spinnst, das klappt nie, musst du ein Dickschädel sein, um das durchzuhalten. Die, die es nicht sind, die springen irgendwann ab und hören auf und die würden dann auch bei uns nicht auftauchen.
Da muss ich nachfragen, es gibt ja viele Leute, die gute Ideen gut verkaufen. Wie sortiert man die, die nur viel reden, von den Hypos aus, die vielleicht wirklich was drauf haben?
Ja, 2 Sachen sind das. Das eine ist, dass man tiefer bohren muss und in die Technologie in der Regel reinschaut, ob die wirklich da ist und was das Besondere daran ist. Dass, wenn man da reinbohrt, findet man das sehr schnell. Und dann merkt man auch, dass die Schaumschläger dann anfangen zu schwimmen und dir das einfach nicht zeigen wollen, was sie haben, weil sie es meistens gar nicht haben. Ja, und das andere ist Science. Ne? Es ist schon so, dass wir tolle Expertinnen und Experten haben, die einfach Plan haben und eine Scheininnovation von der echten dann sehr schnell unterscheiden können.
Jetzt heißt in dieser Studie, die Innovationen werden weniger, die Innovationskraft wird weniger. Ist das was, was Sie auch beobachten?
Also erstens halte ich die Schlussfolgerung für falsch. Wenn man die Studie richtig liest, dann stellt man fest, ja, das Verhältnis von High-Impact-Papers zu Non-High-Impact-Papers ist runtergegangen, aber die Gesamtanzahl der Papers ist dramatisch hochgegangen. Das heißt, wir produzieren viel mehr Müll, aber wir produzieren auch mehr gute Sachen. Das ist eigentlich das, was man aus den Daten daraus lesen kann. Also nein, wir können das aus dem direkten Erleben auch keineswegs bestätigen. Also wir sind sehr positiv überrascht, wie viel positive Innovationskraft in unserem Land und in Europa und wahrscheinlich auch in der ganzen Welt steckt.
Wo, Herr Laguna, findet denn diese Innovation statt? Ist das im Labor? Ist das in den Köpfen dieser Leute, die Sie beschrieben haben? Ist das in Unternehmen?
Ja, überall. Also wir halten natürlich Statistiken mit. Es kommen ca. 20% aus den wissenschaftlichen Instituten, ne, also Unis, außeruniversitäre Einrichtungen. Das ist erstaunlich wenig, aber das heißt nicht, dass nicht viele Wissenschaftler in den anderen Innovationen beteiligt sind. Die sind dann nur meistens schon in ihren Garagen, Labors, kleinen Firmen und machen diese Thematik dort. Es sind aber auch manche Großunternehmen, die eine große Innovation haben, die sie selber nicht finanziert kriegen aufgrund der Aufstellung, die sie haben, die dann zu uns kommen. Also das Spektrum ist wirklich ein ganz guter Querschnitt durch, sagen wir mal, die Innovationsinstrumente, die wir haben.
Jetzt haben wir über Unterhaltungselektronik geredet, über Handys und Smartphones. Wir haben wesentlich größere Probleme auf der Welt. Ist das der Bereich, wo wir die großen Innovationen brauchen in den nächsten Jahren? Energietechnik, Klimawandel?
Natürlich. Also wir müssen ja vor allen Dingen mal die großen Probleme der Zeit lösen. Also jetzt ein Smartphone ist vielleicht Convenience, wenn auch schöne Convenience, aber die dicken Probleme sind umweltfreundliche Energieerzeugung, die zirkuläre Wirtschaft, es sind aber auch große medizinische Herausforderungen. Eine billige Energie, die überall verfügbar ist, würde viele andere Umweltprobleme lösen, die würde Wasser und Nahrung zur Verfügung stellen, die würde für Sauberkeit in der Luft sorgen. die Dinger müssen wir natürlich vordringlich angehen. Und das ist auch das, was die Agentur macht. Das sind klar unsere Prioritäten.
Wo stehen wir da in Deutschland? Sind wir da vorne dran oder laufen wir da oft doch hinterher?
Alles von dem. Also wir haben so verrückte Sachen wie das 300 Meter hohe Windrad, also Nabenhöhe 300 Meter. Das ist Ingenieurskunst, da sind wir ganz vorne dran. Sowas können wir ganz hervorragend. Und am anderen Ende des Spektrums der Energieerzeugung, laserbasierte Kernfusion, Trägheitsfusion, da haben wir Gott sei Dank zwei Teilnehmer, zwei Firmen, die das machen, aber die sind unterfinanziert hier bei uns. Und da gehört es natürlich auch zu unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch die etwas crazy Dinger, die, wenn sie denn funktionieren sollten, einen großen Sprung machen, dass die das hier durchziehen können. Aber die Verlockung für die, nach Amerika zu gehen, wo einfach eine vielfache Finanzierung dafür zur Verfügung steht, ist natürlich immer groß. Aber wie gesagt, das müssen wir verhindern.
Sie sind jetzt selber seit ungefähr 3 Jahren an der Spitze der Agentur. Was war in der Zeit die Innovation, wo Sie sagen, das ist schon groß oder wird noch richtig groß, abgesehen von den mRNA-Impfstoffen?
Ich habe es Höhenwindrad erzählt. Damit können wir die 2- bis 3-fache Energiemenge erzeugen, eine 2. Etage in die Windparks bauen. Das ist etwas, was wir schnell umsetzen können. Aber wir haben einen Alzheimer-Medikamentkandidaten. Wir haben 2 Projekte zur Krebsheilung, die Antikörper spezifisch zu den Krebszellen führt und somit die Nebenwirkungen der Krebstherapien dramatisch reduziert. Wir haben das Holodeck, also eine Brille, damit wir das Handy nicht mehr aus der Tasche ziehen müssen. Ja, und so weiter und so fort. Und ich habe da kein Lieblingsprojekt. Das sind alle meine Lieblingsprojekte.
Was ist Innovation? Kann man sie erzwingen oder wo brauchen wir noch mehr davon? Das waren die Einschätzungen von Rafael Laguna. Er leitet die Agentur für Sprunginnovationen. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.